Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Das war eine ganz schön lange Podcastpause, aber zum krönenden Abschluss der Saison sind wir natürlich wieder zurück hier mit dem Fever Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de. Champions League Finale mit den Bayern steht an und das lässt natürlich unser Fußballfieber wieder ordentlich ansteigen, also zumindest meins. Mein Name ist Malte Asmus, aber wie das bei Sport1 Chefredakteur Pit Gottschalk ist, das können wir auch gleich mal klären. Was sagt denn dein Fever Pitch, Pit?
Mein Fever Pitch ist erstmal in Wallung geraten wieder, einfach weil es großartig ist, einen solchen Saisonhöhepunkt zu erleben. Und zwar jetzt nicht, weil die Bayern im Finale sind, das konnte man ja vielleicht so ahnen, sondern auch, dass RB Leipzig so weit gekommen ist, ein Halbfinale erreicht. Ja, da sang- und klanglos gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden, sodass Paris Saint-Germain jetzt gegen Bayern antritt und es kein deutsches Finale, rein deutsches Finale gibt wie 2013. Aber das ist, sind einfach schöne Wochen. Also 8:2, das Jahrhundertspiel live im Fernsehen miterlebt zu haben, ist großartig. Und ich ärgere mich natürlich wie nur was, dass ich nicht im Stadion gewesen bin. Aber so sind die Zeiten. Alles ein bisschen ungewöhnlich, aber heißt ja auch für uns, dass wir uns jetzt aufs Wochenende freuen dürfen.
Ich hatte eben gedacht, als du gesagt hast, dein Fieber steif wird, du freust dich einfach nur, mich wieder zu hören.
Natürlich, ja. Und ich finde, dass du die Pause sehr gut genutzt hast, um tatsächlich schnell auf den Punkt zu kommen, damit ich auch zu Wort komme. Und du merkst, dass mein Redeanteil automatisch wächst, ja. Also es ist wie beim Fußball, mit dem Ballbesitz Fußball, ja. Wir dürfen nur nicht wie Pep Guardiola vergessen, auch Tore zu schießen. Also wir zwei, wir müssen einfach Tore schießen.
So
dann, glaube ich, beherrschen wir den Doppelpass. Damit schon wieder ein Begriff von Sport 1 untergebracht. Du siehst, es läuft, die Pause hat uns gut getan.
Perfekt, perfekt. So soll es sein. Und die Pause, zumindest die Pause zwischen Bundesliga und Europacup, hat ja auch den meisten Bundesligisten gut getan. Du hast eben schon gesagt, Leipzig im Grunde mehr, als du erwartet hast. Bayern so performt, wie du es erwartet hast, mit dem Plus, dass man eben Barcelona so abgeschlachtet hat. Kurzes Wort noch zur Europa League, bevor wir auf die Bayern uns nochmal wieder konzentrieren. Bayer Leverkusen, was sagst du dazu?
Naja, also ich sehe Bayer Leverkusen sag mal, als unvollendete Mannschaft. Die haben so fantastischen Fußball in der abgelaufenen Saison gespielt. Aber wenn es darauf ankam, dann war irgendetwas drin, das ich mir auch nicht so recht erklären kann. Ich denke an das Pokalfinale, ja. Da hast du ja alle Chancen, mutig aufzutreten, weil du eben nichts verlieren kannst. Und dann war das so ein bisschen zurückhaltend, das Ganze. Und das Ganze auch im Kampf um die Champions-League-Plätze. Ne? Wenn du die letzten Meter bei einem Marathon laufen musst und sagst dann eigentlich mal, jetzt zieh noch mal, dann fehlte dieser Schlussspurt. Und so haben wir es halt in der Europa League auch erlebt, ja. Man könnte, aber wollte aus irgendeinem Grund nicht. Und ich weiß nicht, ob die Mannschaft nächstes Jahr so stark sein wird, weil wenn jetzt Kai Havertz geht, dann fehlt einfach eine wichtige Komponente in diesem Spiel. Also man muss sich keine Sorgen machen, Bayer Leverkusen, die sind immer auferstanden. Aber sie werden wahrscheinlich nicht mehr sicher im Top-Drittel der Bundesliga sein.
Wie bist du denn mit dem Modus der Europacup-Wettbewerbe, der jetzt ja notgedrungen zustande gekommen ist, zufrieden? K.O.-Spiele ohne dieses Hin- und Rückgeplänkel, 90 Minuten Vollgas oder raus, naja, vielleicht auch 120 Minuten oder Elfmeterschießen und dann raus. Aber was sagst du dazu?
Also ich hatte ja gestern Abend das große Vergnügen, beim Fan-Talk zu sein. Zwar nur als Zuschauer und im Hintergrund, aber ich habe mit Roman Weidenfeller gesprochen, mit Peter Neururer, natürlich Mario Basler, Thomas Selmer. Und wir waren uns einig, dass das einfach nochmal eine ganz andere Spannung ist. Alles taktieren, außer jetzt mal ein Tor schießen und dann irgendwie im Rückspiel zu Hause alles klar zu machen, ja. Und mal halblang, und wenn man 0-2 hinten liegt, muss man nicht öffnen, weil es so ein gutes Ergebnis, wenn man mit einem 0-2 zu Hause wird. Alles Kokolores, K.O.-Spiele wie bei einer Weltmeisterschaft nach den Gruppenspielen, das macht einfach Spaß. Die Mannschaft muss kommen und wenn man es nicht kann, wie Olympique Lyon in der letzten halben Stunde gegen Bayern München, ist es dann auch vorbei. Und also ich fand das jetzt großartig. Und vor allem die Atmosphäre in Lissabon, die Top-8-Mannschaften zusammen, da entsteht etwas und die Leute spüren es. Jemand hat gestern geschrieben, also wenn das jetzt nochmal passieren würde, dass jeden Abend so Spitzenfußball kommt, hopp oder top, wie das eben bei einer Weltmeisterschaft ist, dann nimmt er eine Woche frei und genießt den Abend. Und so habe ich es auch gemacht, Viertelfinale. Wir haben jeden Abend eine Pre-Match-Show gemacht, weil wir so einen Spaß hatten, haben mit Fußball geguckt, ja. Es ging um etwas Siege und Verlierer ohne Häme, ja. Das war einfach Vergnügen pur. Aber UEFA-Präsident Severin hat sich ja ganz klar geäußert. Das war eine einmalige Aktion. Das KO-System wird in dieser Form wieder abgeschafft. Man wird wieder Hin- und Rückspiele machen. Ja, dann macht man das eine Spiel, dann macht man ein, zwei Wochen, zwei Wochen, wenn man Glück hat, manchmal länger, bis dann eben das Duell entschieden wird. Also mir hat das so viel mehr gespaßt, um damit deine Frage zu beantworten.
Auch aus Sicht eines TV-Sender-Verantwortlichen, weil es hat ja auch finanzielle Gründe, wenn du jetzt mit Sport1 die Live-Rechte hättest und dann also vor der Wahl stündest, wir machen die K.O.-Geschichte, wie sie jetzt ist, oder wir machen es im alten, regulären Modus, zahlen aber das gleiche Geld.
Also mit dem Geld, da kann ich mich jetzt nicht zu äußern, weil das sind ja interne Sachen. Aber ich will innerlich deine Frage gerne beantworten. Wir übertragen ja 4 Pokalspiele. Und diese 4 Pokalspiele sind natürlich K.O.-System. Das heißt, unser erstes Pokalspiel wird sein, entweder Aachen oder Düren als Gegner gegen Bayern München am 11. September. Und wir wissen, es wird dort an diesem Abend zu einer Entscheidung kommen. Und wir merken, wie wir alle Gewerke der Redaktion darauf ausrichten, diese Spannung, diesen Krimi, dieses Hop oder Top rüberzubringen, weil es wird dort kein Entschuldigungsspiel geben, Hinspiel vergeigt, aber im Rückspiel kann es wieder wettmachen, sondern müssen beide Mannschaften liefern, natürlich Bayern mit den besseren Voraussetzungen, wem sage ich das, aber eben mit der Chance des Underdogs in einem Spiel mal alles zu verbarrikadieren und in einem Spiel eine Chance zu nutzen. Macht man 2 Spiele, ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass es zu einer Überraschung kommt. Und davon leben doch TV-Sender, diesen Krimi, diese Dramatik zu transportieren in die Wohnstuben. Also innerlich bewertet, wir sind happy, dass wir K.O.-Spiele haben. Und hätten wir die Champions League-Rechte, wären wir auch happy, K.O.-Spiele zu zeigen. Masse ist eben nicht klasse. Oh Gott, das wären jetzt 3 Euro fürs Phrasenschwein. Aber ich glaube, der Gedanke ist rübergekommen. Wir lieben noch den Fußball. Und warum lieben wir den Fußball? Weil es eben die Dramatik gibt, dass die Spiele nicht so enden, wie man es sich erhofft hat. Und ich glaube, in einem K.O.-System ist das eher gegeben als in einem Hin- und Rückspiel. Ich verstehe die wirtschaftlichen Zwänge. Als Fußballliebhaber sehe ich es halt anders.
Und der Pokal, der wirft schon seine Schatten voraus bei dir, völlig zu Recht. Aber erstmal steht dieses Finale noch an. Und die Bayern sind dann in beiden quasi im Einsatz. Wenn wir zu den Bayern jetzt kommen und zum Europacup und nochmal gucken, diese lange Spielpause zwischen Bundesliga-Ende und Champions-League-Entscheidung hat offensichtlich Bayern und Leipzig nicht unbedingt geschadet.
Ja, und damit hätte ich nicht gerechnet. Wir waren ja alle oder fast alle überzeugt, dass Bayern einen Rhythmus hat und wenn man eine Pause macht, ein paar Tage frei den Spielern gibt, dass man aus diesem Rhythmus rauskommt. Der Jochen Schneider, Sportvorstand des FC Schalke, hat im Doppelpass gesagt, nein, die werden diese Zeit nochmal nutzen, um Kraft zu tanken. Und als die Bayern da ein Tor nach dem anderen schossen gegen Barcelona, hat er mir auch eine SMS geschickt und hat gesagt, ich habe da recht gehabt, was ich im Doppelpass gesagt habe. Ja, muss ich zugestehen, hätte ich so nicht vermutet. Aber tatsächlich ist das so, dass die Mannschaften, die durchspielen mussten, am Ende ihrer Kräfte waren, weil eben die Belastungssteuerung in der Corona-Krise nicht optimal gelaufen ist und wahrscheinlich auch nicht optimal laufen konnte. Bayern hat dann nochmal neuen Schwung geholt und mit dem Aufgalopp gegen Chelsea, diesem Trainingsspiel war ja das Hinspiel schon fast oder praktisch schon die Vorentscheidung herbeigeführt hat, richtig in Schwung gekommen. Ob es jetzt dazu führt, ein Finale zu gewinnen, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich fand, das waren überzeugende Auftritte. Ja, sowohl gegen Barcelona als auch gegen Olympique Lyon hat die Mannschaft geschwommen. Man hätte auch 0-2 in beiden Spielen in Rückstand geraten können, wenn man ehrlich ist. Ja, am Ende waren es aber sehr souveräne Siege mit hohen Torerfolgen. Das muss man auch mal anerkennen. 3-0 in einem Halbfinale gegen Lyon. Also das hat tatsächlich auch nur so in der Form Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig geschafft.
Du hast diese Schwächen der Bayern, wenn man sie dann so bezeichnen möchte, diese Probleme, die die Bayern hatten, schon angesprochen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Olympique Lyon ist noch eine Mannschaft, die hatte jetzt auch nicht irgendwen rausgeschmissen. Juve, Manchester City, das sind ja jetzt durchaus Mannschaften, die auch kicken können und sehr große Ambitionen auch haben. Aber zu diesen Schwächen der Bayern, die natürlich auch mit dazu beigetragen haben, dass dann Lyon auch im Halbfinale zumindest phasenweise durchaus gefährlich werden konnte, hat sich Hansi Flick in der Pressekonferenz auch noch mal geäußert. Wir hören mal rein.
Gerade ich sag mal, in den ersten Minuten war es wirklich so, da haben wir das Ganze ein bisschen mit Glück überstanden. Klar ist es natürlich schon so, dass wir die Räume hinter der Abwehr nicht ganz so gut verteidigt haben, wie wir das normalerweise kennen. Wir haben zu viele Ballverluste gehabt, einfache Ballverluste. Das sind so Dinge, die müssen wir wirklich auch möglichst schnell abstellen.
Schnell abstellen. Ja, aber das sind ja auch Dinge, die jetzt nicht nur gegen Lyon auffielen, die ja gegen Barca auch teilweise noch zu sehen waren, die dann allerdings von der Offensivpower am Ende so ein bisschen überdeckt war. Aber es sind Probleme, die Bayern ja auch in der letzten Saison immer schon mal hatte. Kann Bayern das jetzt schnell abstellen? Es müsste ja bis Sonntag abgestellt werden. Das meint Flick ja damit.
Also das ist ein Grund, warum ich gerne im Stadion gewesen wäre. Ich hätte dann noch besser die Sachen analysieren können. Die entscheidende Frage ist es doch, war es nur eine Unkonzentriertheit, dass diese Abspielfehler passiert sind? War es vielleicht nur mangelnde Übung, weil man vielleicht doch nicht den perfekten Rhythmus hatte, zumindest nicht in der Defensive? War es vielleicht Übermotivation, ne? Man wollte es besonders gut machen? Oder gab es sogar einen Systemfehler, dass man zu offensiv alles ausgerichtet hat und so viel Druck ausgeübt hat, dass man hinten raus eben anfälliger ist, weil man keinen Beton angemischt hat. Ja, also das sind so vier Aspekte, die kann ich aus dem Fernsehen nur bedingt herauslesen. Und um deine Frage zu beantworten und ohne das Ergebnis einer solchen Analyse, was man im Stadion sehen würde, weiß ich eben auch nicht, ob man es bis Sonntag abstellen kann. Ja. Vielleicht ist das Investment, dass man dieses Risiko eingeht, dass es nach hinten auch was passieren kann. Zwischenzeitlich hat ja auch Barcelona ausgeglichen, ja. Aber man baut trotzdem nach vorne so viel Druck aus, dass man immer mehr Tore schießt als der Gegner, ja. Das ist ein riskantes Spiel, denn Olympique Lyon hat gut gespielt in der ersten Halbzeit, hat ja auch Chancen, zweimal frei vor Manuel Neuer, ja. Aber Typen wie Di Maria, Neymar oder Mbappé, die werden da nicht zweimal bitten, den Ball auch reinzuschießen. Die hauen ihn einfach rein. Die werden lupfen, die werden rechts, links vom Standfuß dann schießen. Also da mache ich mir als Bayern-Trainer schon Sorgen, wenn ich solche Chancen zulasse, dass da auch mal hinten was passiert. Ja, also keine Ahnung, ob man das abstellen kann, weil es kommt darauf an, woher diese Fehler kommen. Ich vermute mal, aber das ist wirklich jetzt Spekulation, weil ich nicht im Stadion war, dass es einfach Übermotivation war. Ja, man will das perfekt machen, ist mutiger im Abspiel. RB Leipzig ist das wirklich sehr gut gelungen gegen im Viertelfinale, aber eben nicht mehr so gut im Halbfinale. Das muss man einfach mal so sagen. Und die Bayern, die haben die Ballfertigkeit, das auch entsprechend zu zeigen. Aber da birgt eben auch ein gewisses Risiko.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Jetzt müssen die Bayern ja möglicherweise dann auch in der Abwehr noch umbauen. Boateng angeschlagen, raus, Süle kam rein. Der hat jetzt natürlich noch nicht wieder nach der langen Verletzungspause auch diese Matchpraxis, die er vielleicht braucht, diese Abgeklärtheit, die er natürlich nach einer komplett durchgespielten Saison einfach hätte. Der muss langsam auch erst wieder reinfinden. Ist das so die Achillesferse, die du vielleicht sehen würdest, wenn Boateng ausfällt, dass wir über Boateng überhaupt als Spieler sprechen, der die Mannschaft stabilisiert? Wir haben vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, mal drüber gesprochen, da hätten wir ihn schon fast weggegeben.
Ja, also Süle ist ein gewisses Risiko, weil du kannst noch nicht die Spielpraxis haben, die man bräuchte für ein Finale. Man hat es in der einen oder anderen Szene auch gesehen, so Stellungsfehler oder ein bisschen zu kantig, ja. Einerseits, andererseits, ich glaube nicht, dass er seine Grundschnelligkeit verloren hat, um diese Laufduelle aufzunehmen. Und wenn der Kerl dann im Weg steht, dann fragt sich auch Neymar, was mache ich eigentlich jetzt hier gerade mit dem? Also, ja, Also ist jetzt viel Spekulation drin. Mir wäre, wenn ich Bayern-Trainer wäre, auch lieber Boateng wäre fit, weil er jetzt einen Rhythmus hat. Ich würde die Mannschaft auch groß nicht ändern. Aber ich, wenn ich das jetzt gestern richtig gehört habe, neigt Hansi Flick dazu, Pavard reinzutun auf die rechte Abwehrseite, damit Kimmich frei wird für das defensive Mittelfeld. Thiago hat jetzt keine überzeugende Leistung geboten. Damit geht natürlich ein kreatives Element verloren, vielleicht auch ein bisschen Offensivkraft. Aber ich glaube, da mal die Abwehr riegelfest zu machen, ist die größere Priorität, weil Kreativität hat Bayern trotzdem noch genug im Spiel. Ich nenne nur Thomas Müller, um dann PSG an der verwundbarsten Stelle zu treffen.
Ja, die Offensivpower, die hattest du eben ja auch schon angesprochen, die dann auch dieses Eigentor gegen Barcelona letztlich schnell wieder hat vergessen machen. Wenn man jetzt aber nochmal dieses Eigentor gegen Barcelona sich zum Beispiel vor Augen führt, das hat David Alaba ja geschossen und der ist für mich so aktuell so das personifizierte Selbstvertrauen, wenn man so hört, was er sagt, aber wie er sich eben auch im Spiel gegen Barca selbst gezeigt hat nach diesem Eigentor, der hat kurz gegrinst. Und da haben sie weitergemacht. Da gab es keinen Kopfhängen, da ging es einfach gleich weiter nach vorne. Und das hat er im Grunde mit seinem O-Ton nach dem Spiel gegen Lyon auch nochmal auf den Punkt gebracht.
Wir haben in keiner Sekunde, glaube ich, an uns gezweifelt. Wir sind sehr, sehr selbstbewusst, so treten wir, glaube ich, auch auf. Das sieht man, glaube ich, in unserem Spiel. Und wollen da 90 Minuten unser Spiel auf den Platz bringen.
Das Mir ist an mir.
So sieht's aus. Also allein die Wandlung von einem Linksverteidiger zu einem Manndecker, dort spielerische Impulse setzen zu können, zweikampfstark zu sein, das ist sehr bemerkenswert. Dadurch kam die Waffe Alfonso Davies dann noch rein. Also da hat Bayern eine Menge richtig gemacht. Ich weiß, dass wir voriges Jahr darüber gesprochen haben, dass Bayern Tempo fehlt im Spiel, dass sie zu barock auftreten, ja. Und alleine durch diese Maßnahme haben sie Tempo reingebracht. Das war ja von Niko Kovac schon eingeleitet worden. Aber jetzt hat Hansi Flick noch die Lust auf Fußball geweckt. Und mit dieser Lust kommt auch das Selbstbewusstsein dann richtig raus. Und wenn du bestehen willst in einer solchen Finale, dann darfst du nicht duckmäusern, sondern musst du von der Körpersprache schon zeigen, ihr Freunde, werdet hier kein Land gewinnen. Und das strahlen die Bayern aus. Sie haben ein feines Gefühl dafür, wie zum Beispiel in Barcelona, ob der Gegner trotz aller Namen, die in der Mannschaft sind, ich brauche nur Suarez und Messi zu nennen, ja, ob da was geht oder nicht geht. Ja, das haben die sofort gespürt und deswegen war der auch ziemlich entspannt, als das Tor gefallen ist. Die wussten, sie haben genug Power nach vorne, da ist irgendetwas vermurkst in der Mannschaft von Barcelona, da muss man sich keine Sorgen machen. Das war bei RB Leipzig anders, gegen Atletico Madrid haben sie natürlich ihr Selbstbewusstsein ausgestrahlt und irgendwie konnten sie es nicht ins Halbfinale tragen, um Paris Saint-Germain in irgendeiner Weise zu beeindrucken. Das war ein Klassenunterschied, klingt jetzt zu krass, aber ich glaube, jeder versteht, wie ich das meine, dass das Paris einfach einen guten Job gemacht hat. Bayern wird da schon anders auftreten gegen Paris Saint-Germain. Also da wird auch Paris nicht ignorieren können, dass ein Spiel gegen die einstige Übermannschaft mit dem einstigen Überspieler Messi 8-2 ausgegangen ist. Und so werden sie auftreten.
Und dieses Selbstvertrauen hat gegen Lyon dann in der entscheidenden Phase Serge Gnabry ausgestrahlt. Der wurde von Hansi Flick in der PK auch nochmal richtig gelobt und zwar so.
Letztendlich war die Einzelleistung von Serge Gnabry für uns einfach auch so ein bisschen eine Beruhigung im Spiel. Das hat er hervorragend gemacht, herausragend gemacht und das hat uns dann die notwendige Sicherheit gegeben. Wenn man Serge Entwicklung die letzten Jahre, nicht nur beim FC Bayern, auch in der Nationalmannschaft sieht, dann muss man einfach sagen, dass er, ja, ich sage schon, nahe an einem Weltklasse-Spieler ist. Er hat einfach enorm viel Dynamik, er ist torgefährlich und deswegen sind wir sehr, sehr happy. Bin aber der Überzeugung, dass er noch lange nicht am Ende ist.
Nahe dran an einem Weltklasse-Spieler, so ähnlich wie Ter Stegen?
Das ist eine gemeine Frage. Also ich bin ja bei Torhütern immer ein bisschen befangen aus bekannten Gründen und mir tat der Herr leid. Natürlich hat er Fehler gemacht, ein Torwart, der 8 Tore kassiert, kann er nicht sagen, er wäre frei von Schuld gewesen. Aber das Duell hat Manuel Neuer eindeutig für sich entschieden. Ich war ja schon immer davon überzeugt, dass Neuer der bessere Torwart ist aktuell. Und jetzt konnte man es halt auch mal nochmal belegen mit Zahlen. Was ich sehr erstaunlich finde bei Gnabry, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, ja, Koeman, Gnabry, dann über links von ganz hinten Davies, da ist so viel Tempo drin, dass eine Sache erstaunlich ist. Wer redet denn noch von Robben und Ribéry? Vermisst die irgendjemand?
Nach dem Tor gestern Tore braucht keiner Robben.
Bundesliga-Saison, ja. Also so viele wie noch nie. Sie sind unberechenbar. Jung sind sie. Und irgendwo habe ich gelesen von einem, ich glaube, Ralf Rangnick hat es gesagt, so aggressiv habe er Bayern noch nie erlebt. Ja, das ist die Galligkeit, die man genau voriges Jahr, das ist ja ein bisschen mehr als ein Jahr her, anderthalb Jahre vielleicht, gegen Liverpool, wo man das komplett vergessen hatte, dass die auch mitspielen wollen auf diesem Niveau. Das hat sich so gedreht. Also das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung. Und ich werde jetzt, ab jetzt, das kann ich versprechen, bei jeder Bayern-Krise sagen, die kann nur von geringer Dauer sein. Die erfinden sich irgendwann neu, weil die haben es jetzt schon wieder vorgemacht.
Beziehungsweise sie kopieren einfach das, was Robben vorgemacht hat. Das Gnabry-Tor, das war ja fast eine 1:1 Robben-Kopie.
Ehrlich gesagt, ja, das war auch unsere erste spontane Reaktion, typisches Robben-Tor, an der Strafraumlinie entlang und dann oben links in den Winkel, also ein fantastisches Ding und vor allem alles konterkariert, was vorher Olympique Lyon an Chancen sich herausgearbeitet hat und die war nicht in der Lage, den Ball aus 16 Metern einfach ins leere Tor zu schießen, also leere Tor insofern, weil ja Manuel Neuer weit rausgekommen ist, ja, so macht man's. Das ist das, was eine klasse Mannschaft auszeichnet.
Lass uns nochmal auf Gnabry gucken. Mit 16 zu Arsenal gegangen, dort eine ganze Menge gelernt, dann zurück in die Bundesliga gekommen, zu Werder, hat dort auf sich aufmerksam gemacht. Es ging weiter zu Bayern, aber nicht direkt, sondern über Umweg Laie nach Hoffenheim. Dann zu Bayern zurückgekehrt, dann den Sprung da relativ schnell in die Stammmannschaft geschafft und jetzt mit 25, also wir haben es gehört von Hansi Flick, schon fast Weltklasse. Ein eher behutsamer Weg des Karriereaufbaus, aber wie ich finde, sehr guter Weg des Karriereaufbaus. Jetzt sind Menschen ja unterschiedlich, aber ist das vielleicht was als Blaupause aus deiner Sicht auch vielleicht für andere Talente oder gehypte Spieler gehen würde? Beispielsweise Kai Havertz.
Ich war sogar noch gerade Bremen noch dazwischen auf dieser Rundreise.
Oder ja, das war die Rückkehr nach Arsenal dann zu Bremen, genau.
Ja, genau. So, Bayern München macht das, was Borussia Dortmund etwas anders organisiert. Also im Ergebnis machen beides. Sie möchten diesen jungen Spielern Spielpraxis geben, weil sie sagen, das ist das beste Training, wenn du auf dem Rasen stehst und den Stress einer Prüfung ausgesetzt bist. Ja, nur Bayern kann es sich nicht erlauben, das im eigenen Spielbetrieb zu organisieren. Wir erinnern uns an Toni Kroos, ausgeliehen an Bayer Leverkusen und ganz früher sogar Spieler wie Markus Babbel zur Lehre anderswo hingeschickt. Ja? Und dann kommen sie zurück und können dann auf einem ganz anderen Niveau mitspielen. Es gibt nur ganz wenige Spieler, die man sofort integriert hat. Ich denke jetzt mal an Alaba oder aber man sieht schon an Philipp Lahm, er auch in Stuttgart, sagt man, sich die Spielpraxis geholt, um dabei mithalten zu können. Borussia Dortmund dagegen sagt, wir leihen nicht großartig aus. Wir haben eine junge Mannschaft, in der wir auch jungen Spielern, Stichwort Jadon Sancho, so viel Spielpraxis geben können, dass sie sich für die ganz großen Clubs in Europa dann entsprechend wappnen. Deswegen ist Borussia Dortmund eine Form von Ausbildungsverein geworden. Die leben sehr gut davon, weil natürlich auch große Einnahmen davon generiert werden. Während Bayern München ausbilden lässt, um die Meister ihres Fachs dann zu integrieren. Und das sind zwei unterschiedliche Philosophien. Beide haben ja offenbar Erfolg, bei Bayern München noch ein bisschen mehr.
Du hast die Vereinsseite jetzt angesprochen, aber wenn man es zum Beispiel einfach mal von der Spielerseite hier sieht, Gnabry und Havertz. Havertz möglicherweise jetzt mit dem Schritt von Leverkusen zu Chelsea. Ist das schon der Schritt, der ihn dann auch weiterbringt oder ist das ein Schritt, der ihn aus deiner Sicht vielleicht auch überfordern könnte? Er ist ja noch deutlich jünger als Gnabry aktuell.
Das stimmt, aber er möchte doch eines. Er möchte gutes Geld verdienen, das will jeder Profi. Er möchte gleichzeitig viel spielen, weil er diese Spielpraxis braucht, um immer besser zu werden. Und er würde ja dann auch in der vielleicht am besten besetzten Liga der Welt spielen, nämlich in der Premier League. Und er kommt aber nicht zu einem fertigen Verein, wo man sich erstmal hochdienen muss. Ja, also wie es vielleicht der Fall jetzt bei FC Liverpool wäre, die gerade in den zwei Jahren alles abgeräumt haben, sondern kommst zu einem Verein, der einen großen Namen hat, aber jetzt einen Umbruch vor sich hat und sich erst finden muss. Und in dieser, ich sag mal, Aufstiegsphase eines Vereins kommst du rein und kannst deinen Stempel aufdrücken von Anfang an. Also die Lernkurve, die er da mitgehen wird, ist fantastisch. Also das macht komplett Sinn, so wie ich das ja auch bei Timo Werner gesagt habe. Du kannst ins Establishment gehen zu Bayern München und musst irgendwann warten, dass du Lewandowski ablöst. So hat es eben Torwart Nübel hinter Manuel Neuer vor sich, ja. Oder du gehst rein und wirst ein fester Bestandteil dieser Neuausrichtung, dieses Aufbruchs, ja. Und das macht der Havertz schon ziemlich gut, wenn das eben dieser Deal überhaupt zustande kommt. Da muss ja auch entsprechend die Summe erst noch bezahlt werden. Aber also aus Spielersicht ist das nicht dumm. Also ich glaube, wenn er zu Bayern geht und rangelt sich dann erstmal auf einem anderen Niveau mit anderen Spielern überhaupt spielen zu können oder bis Hoffnungsträger und Bestandteil einer Findungsphase. Also ich würde auch den Havertz-Weg mit Chelsea gehen.
Du hast Nübel und Neuer angesprochen. Neuer gestern auch mit zwei Szenen, wo er im Grunde den Bayern den Allerwertesten gerettet hat.
Ja, wir wissen ja, dass Neuer auf ein paar Spiele verzichten soll und offenbar auch wird, damit Nübel Spielpraxis sammelt. Aber ehrlich gesagt, in der Nübels Haut möchte ich nicht stecken. Der Druck ist schon enorm, weil Neuer schon klar gemacht hat, dass er der Beste ist. Und da darf dir als Lehrling nichts passieren, um dort nicht alte Befürchtungen wachzurufen. Also sehr schwierige Konstellation, weil als Trainer will ich ja auch möglichst viele Spieler gewinnen, um Sicherheit zu kriegen in der Argumentation. Und dann stelle ich halt den besten Torwart auf und das ist Neuer. Also insofern bin ich mal gespannt, wie viele Spiele Nübel kriegen wird.
Werden wir dann in der neuen Saison natürlich sehen. Lass uns noch aufs Finale gucken. Wir haben schon ein bisschen anklingen lassen. Hast du eben auch, wie du die Ausgangsposition siehst, wie du vielleicht auch den Ausgang siehst, schwang auch so ein bisschen durch. Aber wenn wir auf Hansi Flicks Bilanz als Trainer, als Co-Trainer gucken, der war ja eigentlich bei allem, was er angefasst hat, mindestens mal im Halbfinale, aber eigentlich fast immer im Finale oder hat es am Ende dann sogar gewonnen. Wie wichtig ist er mit diesem Insiderwissen für die Bayern-Mannschaft, die ja selber auch extrem erfahren ist?
Offenbar hat er ja eine Kenntnis davon, worauf es bei K.O.-Spielen ankommt, also wenn es hopp oder top geht. Ja, da hilft ja auch manchmal kein Taktieren oder erstmal schonen, weil die Saison lang ist und Punkte gesammelt werden müssen, sondern du musst eine Mannschaft auf diesen einen Moment ausrichten, wenn das Spiel angepfiffen wird, 90 oder 120 Minuten läuft. Tuchel kann das auch. Das haben wir im Pokalfinale mit Borussia Dortmund gesehen. Ne? Schon als Jugendtrainer in Mainz hat er bessere Mannschaften aufs Kreuz gelegt, weil er seine Mannschaft richtig einzustellen wusste. Jetzt ist da offenbar auch ein Teamgeist bei PSG entstanden, nach allem, was man so liest. Ja. Jetzt kommt es darauf an, ob Hansi Flick, er ist ja der Ältere von den beiden, seine Erfahrung aus WM-Turnieren ausspielen kann oder ob der Tuchel dann mit sag mal, seinem Hang das Besondere rauszukehren aus seiner Mannschaft vielleicht ihn auch gepiert. Also das ist auch schon ein Trainerduell. Ich freue mich aber erstmal auch darüber, dass zwei deutsche Trainer reingekommen sind. Die Trainer aus Deutschland sind oftmals kritisiert worden, sie seien nicht innovativ genug. In diesem Jahr haben sie bewiesen mit drei deutschen Trainern im Halbfinale, dass sie offenbar nicht so schlecht sind und da haben wir den Klopp noch gar nicht dabei gehabt.
So sieht's aus. Trainerduell. Befürchtest du bei Tuchel, dass er vielleicht auch so ein bisschen Guardiola-mäßig, weil du eben sagtest, das Besondere rauskitzelt, da so ein bisschen für so ein Finale sich ein bisschen zu viel vornimmt, eben nicht nur gewinnen will, sondern das Ganze dann eben auch noch auf eine bestimmte Art unbedingt gewinnen will, über einen taktischen Ansatz darüber zum Sieg kommen will?
Also ich entdecke da schon Unterschiede zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund, wo er viel wackeliger war in der Ausrichtung der Mannschaft, viel mehr geändert hat, auch während des Spiels. Ich glaube, der Rekord war mal 4 verschiedene Taktiken in einem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also jetzt scheint das mehr Grundsubstanz zu haben, sodass es nur um leichte Abweichungen geht innerhalb eines bestehenden Systems. Das ist schon etwas anderes. Also wenn er nicht mit dem Klammerbeutel gepudert ist, dann wird er so sein System auch beibehalten. Das ist ja offenbar während stark. Er wird es punktuell vielleicht in einem oder anderen Spieler ändern. Ja, das traue ich ihm zu, aber nicht grundsätzlich. Das glaube ich nicht. Bei Pep Guardiola waren die Veränderungen aber so groß, dass die Mannschaft nicht wusste, woran sie sich halten soll. Da war die Mannschaft verunsichert mit dieser taktischen Vorgabe. Tuchel macht das momentan nicht, auch wenn er ein Schüler der Guardiola-Schule ist.
Und Hansi Flick, der hat in der Pressekonferenz natürlich auch schon mal gesagt, worum es jetzt außer dem Fehlerabstellen dann noch geht. Für ihn in der Arbeit mit der Mannschaft bis Sonntag.
Energie sammeln und dann am Sonntag gegen Paris dann möglichst mit einer Top-Leistung auch versuchen, den Titel zu gewinnen.
Klappt das aus deiner Sicht? Und wenn ja, beziehungsweise wenn nicht, worauf kommt es an?
Naja, also erstmal will ich nochmal kurz festhalten, was ist das für ein Saisonverlauf für Hansi Flick? Er geht als Co-Trainer in die Saison und er endet womöglich mit der Saison eines Triple-Gewinns, was ja jahrzehntelang überhaupt niemand in Deutschland gelungen ist. Dann Heinkes, ich glaube, im fünften Anlauf beim FC Bayern und er macht das innerhalb eines halben Jahres, dreiviertel Jahres, als er Cheftrainer geworden ist. Also erstmal ist das entsprechend fantastisch. Ja, also mein Kollege Florian Plettenberg hat es ziemlich auf den Punkt gebracht. Wenn man ein Phrasenschwein aufstellen würde, neben Hansi Flick in diesen Pressekonferenzen, das wäre prall gefüllt nach der Pressekonferenz. Da sind viele Plattitüden natürlich dabei. Warum? Nicht anecken, keine Diskussion auslösen, möglichst schnell in die Routine reinkommen und arbeiten. Und so klang das jetzt hier gerade auch. Ich meine, welcher Trainer sagt, nee, wir wollen keine Kräfte sammeln, wir wollen die verschleudern, damit wir wirklich kraftlos ins Finale gehen. Also das ist so eine solche Selbstverständlichkeit. Es klingt sehr klug, aber das Wichtigste ist, dass er bei der Mannschaft keine Irritationen auslöst. Ja. Etwas anderes macht er sehr, sehr gut. Er lobt die Spieler zum richtigen Zeitpunkt, sodass dann die mal vielleicht noch etwas gerade auf dem Rasen stehen. Ich erinnere nur an Thomas Müller. Jetzt hat er ja Serge Gnabry mal hervorgehoben. Welch Wunder, wenn er so auftritt wie gegen Lyon. Also das macht er punktuell sehr gut. Aber alles andere ist Wortwatte, damit sich keiner verletzt.
Dann sind wir mal gespannt. Hast du einen Tipp fürs Spiel?
Ich nehme mal an, 2-1 Bayern.
Ja, ich gehe auch in die Richtung. Also ein Sieg für Bayern sehe ich auch. Wie hoch? Schwer zu sagen. Da kommt so viel zusammen. Wenn sie, also einen Fang werden sie auf jeden Fall.
Spiel, ich möchte Spannung haben und am Ende ist der Pott wieder so einfach.
120 Minuten, mal gucken. Oh, vielleicht sogar mit Elfmeterschießen. Das gab es ja schon mal, die Bayern 2001 gegen Valencia damals in Mailand. Da gab es das Elfmeterschießen und am Ende haben sie den Pott gewonnen.
Wir haben auch schon mal verloren gegen Chelsea 2012 im Finale, wollen wir auch nicht vergessen.
Habe ich ausgeblendet. Das hat mir hat mir Überstunden gebracht damals in der
Redaktion. Aber es ist ja kein Schweinsteiger dabei, um den entscheidenden Elfmeter zu verschießen.
Böse, böse, böse. Er hat es ja dann irgendwann auch nochmal richtig gemacht und wieder gerade gerückt. Aber wie wirst du das Spiel gucken?
Ich werde es zu Hause im Wohnzimmer gucken und genießen.
So soll es sein. Da wünschen wir dir natürlich viel Spaß. Da wünschen wir uns allen viel Spaß, dieses Finale dann am Samstag zu gucken. Ja, und arbeitest du auch schon wieder am Newsletter?
Der Newsletter muss bald wieder erscheinen. Ich habe eine Pause gemacht. Es war ja nicht abzusehen, dass die deutschen Mannschaften so weit kommen in der Champions League. Ja, Anfang September wird er wieder verschickt werden.
Also
jetzt Sonder-Newsletter für den wunderbaren Podcast wieder mit dir. Es war wieder schön, deine Stimme zu hören.
Siehst du, das wollte ich hören von dir. Das bringt mich jetzt wieder durch die Woche. Dann ist mir auch egal, wie das Spiel am Sonntag durchgeht.
Nein, das ist mir nicht egal. Nein,
natürlich ist mir das nicht egal. Natürlich ist mir das nicht egal. Das möchte ich möchte vor allem ein gutes Spiel erstmal sehen und am Ende möglichst natürlich ein Bayern-Sieg. Ich oute mich mal. Du hast mich ja mal als Bayern-Hasser bezeichnet. Das bin ich gar nicht.
Im Rahmen deiner Möglichkeiten bist du eigentlich ein Bayern-Liebhaber.
Ja, siehst du? Du kennst mich noch nicht lange genug. Irgendwann wirst du es vielleicht dann wissen. Wir werden auf jeden Fall mit dem Podcast auch dranbleiben. Natürlich am Fußball-Fieber-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Pit Gottschalk von Sport1 und Malte Asmus. Pit, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren, geht in die neue Saison. Alles auf Anfang. Erleben wir wieder einen Durchbruch von Max und Red Bull? Wo steht der neue Ferrari und wie wird Lewis letzte Saison im Silberpfeil aussehen? Die Antworten dazu erhaltet ihr bei Kevin im Podcast und bei Wow mit allem, was Sky Sport zu bieten hat. Neben der Formel 1 jetzt auch mit der MotoGP. Endlich sind beide Königsklassen vereint. Ihr könnt mit Wow bei jeder Session und jedem Rennen live dabei sein. Übrigens jetzt auch neben der gewohnt hochwertigen Übertragung, den Behind-the-Scenes-News und den Interviews mit etlichen Bonus-Channels für beide. Ihr Ihr seht also, wenn ihr euch Wow zulegt, könnt ihr das ganze Jahr bei allem dabei sein, was in der Formel 1 und MotoGP passiert. Und neben der Formel 1 und MotoGP auch noch in der Formel 2 und Formel 3 und der Moto2 und Moto3. Alles zusammen streamen mit Wow. Alle Infos auf wowtv.de/motorsport.
Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Stand jetzt die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore, stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.